HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwind, guten Tag.
We have a record-breaking heat ridge. We got to 90 degrees a couple of days.
Hier gibt es einen Temperaturrekord mit 32 Grad in Anchorage. Das ist eine Hitzewelle auf Steroiden.
I believe that there's a change in weather.
Ich glaube, dass sich das Wetter ändert. Es wurde mal globale Erwärmung genannt und das stimmte nicht. Dann hieß es Klimawandel.
Selbst in Deutschland sehen wir die potenziell negativen Aspekte des Klimawandels bereits jetzt. Das sind Wälder, die davon verstärkt betroffen sind. Das sind Ernteausfälle.
Wenn man sich das genau anschaut, in die Kronen hineinschaut, dann sieht man halt dort sehr viele Bereiche, wo keine Belaubung mehr ist.
Wir haben intensive Viehwirtschaft, die für 40% der menschengemachten Methanemissionen verantwortlich ist.
Gerade in der westlichen Welt zeigt sich einfach, dass der Konsum von tierischen Produkten stark ansteigt, dass auch der Verbrauch von wasserintensiven Ressourcen wie zum Beispiel Baumwolle natürlich ansteigt.
Der Homo sapiens zeichnet sich durch eine Eigenschaft aus, die sonst im Tierreich kaum verbreitet ist, nämlich die Möglichkeit der gedanklichen Simulation. Wenn ich etwas tue, dann passiert das und das. Bedenken sind sozusagen ein konstitutives Element des Menschseins. Wenn wir das aufgeben, dann können wir es auch ganz lassen.
Harald Lesch war das dann, wir das eben zuletzt gehört haben. Wenn wir das vorausschauende Denken aufgeben, dann können wir es auch ganz lassen. Aber ich glaube, wir haben es schon gelassen. In der Schweiz ging heute der erste Europakongress der Bewegung Fridays for Future zu Ende und der Weltklimarat stellte sein Sondergutachten zu den Folgen des Klimawandels für die Wüstenbildung, die Landwirtschaft und die Ernährungssicherheit vor. Die räumliche Nähe der beiden Ereignisse ist kein Zufall. Die Wissenschaftler und die jungen Klimaschützer haben sich als Verbündete erkannt und versuchen gemeinsam, die Politik und uns alle zum Handeln zu tragen. Ob ihnen das allerdings gelingt, ist sehr zweifelhaft. Obwohl unser Wissen über den Klimawandel so sehr zum Handeln drängt, geschieht fast nichts. Eigentlich müssten wir an uns selbst verzweifeln und die Kinder und Jugendlichen von Fridays for Future werden das sicher auch tun demnächst. Noch nie war unser Wissen über die Folgen unseres Wirtschaftens auf dieser Erde und für sie so umfassend wie heute und noch nie war die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln so groß wie heute. Es scheint, als wären wir Menschen nicht in der Lage, das Vernünftige zu tun, als müssten wir sehenden Auges in die Katastrophe steuern. Ist das so? Wir suchen den Fehler im Programmcode des Homo sapiens. Kollaps Klima von der Unfähigkeit umzudenken. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Steigen wir erst einmal ein in das Thema mit dem, was wir wissen. Der Weltklimarat IPCC hat also heute zur Pressekonferenz geladen und einmal mehr der Welt die Leviten gelesen. Dietrich Karl Meurer war für uns da.
Der Ackerbau, die Tierhaltung und die Rodung von Wäldern gehören zu den Hauptursachen für den Klimawandel, so heißt es in dem Sonderbericht des Weltklimarats. Gut ein Viertel der Erderwärmung könne der Landnutzung durch den Menschen zugeschrieben werden, neben dem Energiesektor, dem Verkehr und so weiter. Valérie Masson-Delmotte, die Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe des Weltklimarats, die sich mit der physikalischen Datengrundlage zum Klimawandel beschäftigt hat, sagte bei der Vorstellung des Berichts: Das Bevölkerungswachstum und der veränderte Verbrauch von Nahrungs- und Futtermitteln, Fasern, Holz und Energie haben zu einer beispiellosen Landnutzung und einem beispiellosen Wasserverbrauch geführt. Wir Menschen beeinflussen mehr als 70% der eisfreien Landfläche. Ein Viertel dieser Flächen ist nur noch eingeschränkt nutzbar. Denn generell sei weltweit gesehen die Landnutzung nicht nachhaltig, erklärt der Deutsche Hans-Otto Pörtner. Er ist der Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe des Weltklimarats, die sich mit den Auswirkungen und den Anpassungen an den Klimawandel beschäftigt hat.
Wir verlieren nutzbare Böden durch Übernutzung, durch Wasserknappheit, durch falsche Nutzung. Denken wir an die Bewässerung in Trockengebieten, die zu einer Versalzung der Böden führt. Bei wachsender Weltbevölkerung verlieren wir im Prinzip damit einen wichtigen Teil unserer Lebensgrundlage. Und wir müssen hier in ein nachhaltiges Landmanagement eintreten.
Durch den Klimawandel gäbe es mehr Hitzewellen, mehr Dürren und mehr extreme Regenfälle. Letztlich bedrohe die Erwärmung der Erde, so heißt es in dem Sonderbericht des Weltklimarats, immer stärker die Ernährungssicherheit. Für den 1200 Seiten starken Bericht haben über 100 Wissenschaftler aus mehr als 50 Ländern 2 Jahre lang die weltweit vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel und den Landflächen zusammengetragen. In das Papier flossen mehr als 7000 wissenschaftliche Veröffentlichungen genauso ein wie etwa 28.000 Kommentare von Wissenschaftlern und Regierungen. Der Text gilt damit als der umfassende Überblick zum Thema. Zu dem Bericht gehört auch eine Zusammenfassung mit Empfehlungen für politische Entscheider. Die Kernbotschaft: Es braucht ein schnelles Umsteuern bei der Landnutzung. Das betreffe ganz konkret auch die Ernährungsgewohnheiten der Menschen, so Hans-Otto Pörtner.
Wir haben intensive Viehwirtschaft, die für 40% der menschengemachten Methanemissionen verantwortlich ist und einen deutlichen Beitrag zum Klimawandel leistet. Wir haben Emissionen von Stickoxiden aus dem intensiven Landbau und wir haben in der Nutzung der Wasserressourcen und in den Auswirkungen des Klimawandels eine Verschlechterung der derzeitigen Situation.
Umweltschutzorganisationen lobten den Bericht. Die Wissenschaft habe erkannt, dass die Menschen angesichts des Klimawandels ihre Gewohnheiten ändern müssen, sagt etwa Christoph Thies von Greenpeace Deutschland.
Die Politik muss dringend auf ökologischen Landbau umstellen und Maßnahmen ergreifen, dass die Produktion, die Tierzucht eingedämmt wird und dass insbesondere der Anbau von Futtermitteln, wie zum Beispiel Soja in Südamerika, der massive Waldflächen vernichtet, zurückgeht. Und wir brauchen auch dringend Anreize für besseren Schutz und Wiederherstellung von Wäldern.
Letztlich müssten die Menschen ihre Ernährung umstellen.
Wir müssen insbesondere runter mit der Erzeugung und dem Verbrauch von Fleisch- und Milchprodukten.
Der Klimawandel sei eine Herausforderung, so heißt es in dem Bericht des Weltklimarats. Doch bei einem schonenderen Umgang mit den bislang genutzten Landflächen könnten diese die Welt ernähren und genügend Biomasse für erneuerbare Energie erzeugen.
Das war der positive Teil der Nachricht. Eigentlich ginge das. Werner Eckert, Leiter der Umweltredaktion des Südwestrundfunks in Mainz und einer der Kollegen, die sich diverse Klimakonferenzen von innen angeschaut haben. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Lassen Sie uns sprechen über das Erreichte, über das, was wir getan haben angesichts der ganz großen Katastrophe, die da auf uns zukommt und die immer deutlicher wird. Wie eben gehört, dazu führt auch, dass wir uns in absehbarer Zeit, wenn wir so weitermachen, nicht mehr ernähren können, weil wir Raubbau treiben an unseren Lebensgrundlagen. Lassen Sie uns zurückschauen auf 2015. Klimakonferenz in Paris. Da kam es endlich, das weltweite Klimaschutzabkommen. Die Staaten haben sich verpflichtet, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu beschränken. So, was ist seitdem geschehen?
Nicht sehr viel in der Praxis, muss man klar sagen. Schon damals und dort hat man ja eine Diskrepanz gehabt zwischen diesem gemeinsam formulierten Ziel und den Maßnahmen, die man da hinterlegt hat. Die Staaten haben ja in einem neuen Anlauf zum Klimaschutz jeder für sich erklärt, was er tun will. Und wenn man diese Zusagen aufeinanderlegt, dann landet man eben überhaupt nicht bei 2 Grad oder besser 1,5 Grad, sondern man landet bei 3,2 oder 3,7 Grad Temperaturerhöhung, selbst wenn alle umsetzen würden, was sie dazu gesagt haben. Und das dauert, wissen wir ja in Deutschland, Energiewende läuft eher stockend momentan, Kohleausstieg immer noch nicht in wirklich trockenen Tüchern, Verkehrswende gar nicht absehbar.
Was das bedeutet, haben wir durch den vergangenen Sommer erfahren und durch die Trockenheitsschäden, die jetzt in diesem Sommer erst so langsam alle sichtbar werden. Jetzt plötzlich soll der Wald gerettet werden. Die Kanzlerin hat unter diesem Eindruck ein Klimakabinett gebildet aus allen Ressorts, die betroffen sind oder sein müssten oder sich betroffen zeigen müssen. Haben Sie den Eindruck, dass das etwas ändert?
Ja, ich glaube schon, dass das so ein Moment in der Zeit ist, wo etwas passieren kann und auch passieren muss. Wir hatten das ja ähnlich nach dem Fukushima-Unfall in Japan mit dem endgültigen Ausstieg, dem zweiten Ausstieg aus der Atomkraft. Ich kann mir vorstellen, dass wir in so einem Moment sind und dass das Momentum, das wir da haben, gerade ausreicht, um tatsächlich ein Klimaschutzgesetz zu machen, was wieder einen neuen Schritt bringen kann. Ich glaube, Sie haben angesprochen, die Phänomene, die wir hier erleben, Trockenheit und das zweite Waldsterben. Mir geht immer durch den Kopf, dass wir das zwar ja bejammern, aber wir kommen damit klar. Wir sind ein relativ reicher Staat und das Schlimme ist, dass die wahrhaft schlimmen Folgen im armen Süden dieser Welt passieren und nicht hier.
Mhm. 2018 gab es dann, ich will noch mal gucken, was da gab es ja noch mal eine Beschleunigung dieses ganzen Projekt des Klimaschutzes. 2018 wurde aus dem Schulstreik von Greta Thunberg in Schweden in Windeseile eine europaweite Bewegung. Die Kanzlerin gab sogar eine neue Zeitrechnung aus. Nach Merkels Worten gab es eine Zeit vor Greta, in der zu wenig geschehen sei. Es war, sei was geschehen, aber zu wenig. Und jetzt befinden wir uns in der Zeit nach Greta. Da hören wir mal ihr zu.
Die Ernsthaftigkeit, mit der Greta, aber auch viele, viele junge Leute uns darauf hinweisen, dass es um ihr Leben geht und dass ihre Lebensperspektive einfach eine weitaus längere ist, die hat uns schon noch mal dazu gebracht, entschlossener an die Sache heranzugehen.
Glauben Sie, dass das dazu führt, dass irgendwann demnächst die Kanzlerin vor die Kameras tritt und wie damals nach Fukushima gesagt, so, jetzt Kohleausstieg gleich?
Ich glaube, dass die Kanzlerin weiter Kanzlerin bleibt in ihrem Verhalten, jedenfalls auf diese Zeit, die wir da gerade absehen. Das bedeutet, dass sie alle Interessen im Blick hat. Sie hat hier zwar gesagt, da ist was passiert und sie nutzt auch dieses Momentum, das glaube ich auch, um die Klimaschutzanstrengungen, jetzt Klimaschutzgesetz voranzubringen. Das würde wahrscheinlich noch viel schlechter daherkommen, wenn nicht diese Bewegung Fridays for Future da wäre. Aber auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass wir jetzt einen Kohleausstieg sofort kriegen. Eine Demokratie braucht Mehrheiten und Mehrheiten sind in diesem Land für Klimaschutz nicht so einfach zu gewinnen. Immer dann, wenn Sie fragen, wollen Sie Klimaschutz, sagen alle ja. Wenn Sie fragen, wollen Sie eine CO2-Steuer, wollen Sie vielleicht einen fleischfreien Tag oder dergleichen, dann schwinden diese Mehrheiten ganz schnell dahin. Das ist das Problem.
Sie haben die Anti-Atom-Bewegung erwähnt, die ja irgendwann erfolgreich war dann tatsächlich mit dem zweiten Atomausstieg. Die hat 1972 mit der Besetzung eines Bauplatzes in Wiel am Kaiserstuhl begonnen und 2022, 50 Jahre später, schalten wir das letzte Atomkraftwerk ab. So viel Zeit haben wir nicht nochmal.
Nein, wenn man den Wissenschaftlern glaubt, nicht. Andererseits braucht es Zeit, um Veränderungen dieser Dimension, und wir stehen vor gewaltigen Veränderungen, zu organisieren. Wenn man das jetzt machen würde, das kann nur ein Land wie China, das in einem Diktaturmodus einfach Klimaschutz bzw. Umweltschutz vor allen Dingen verfügt. Das geht in Demokratien so nicht. Deswegen bin ich skeptisch, dass wir das schnell erreichen, was wir eigentlich schnell erreichen müssten. Trotzdem lohnt sich ja die Anstrengung, um das noch zu sagen. Es lohnt sich die Anstrengung, auch das hat der Weltklimarat in seinem letzten Bericht, im vorigen Bericht gesagt, jedes Zehntel Grad, das man runterbringt, rettet Menschen.
Aber den jungen Leuten, den ungeduldigen jungen Leuten von Fridays for Future müssen wir sagen, dass sie Geduld brauchen werden, oder?
Ich glaube, die wissen, dass sie Geduld brauchen werden. Das sind sehr verständige Menschen, erstaunlich konziliante und kompromissbereite Menschen. Vielleicht braucht es da sogar etwas mehr Härte, um die anderen Generationen, unsere inklusive, meine inklusive, da zum Jagen zu tragen. Es ist ein Anstoß, es gibt einen neuen Sprung in Sachen Klimaschutz, aber der ist nicht so, dass er schon alle Probleme löst.
Werner Eckert, vielen Dank, der Leiter der Umweltredaktion des Südwestrundfunks. Was Fridays for Future dazu sagt, hören wir am Ende der Sendung. Dann reden wir mit einer von denen. Kollaps Klima, von der Unfähigkeit umzudenken, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt folgt, stammt aus Jean-Jacques Rousseaus Julie oder die neuen Eloise. Es geht also als Kontrast zu unserer düsteren Klimazukunft, wie könnte es anders sein, um den Garten. Auch der ist menschgemacht, wie der Klimawandel, aber doch das Gegenteil, das Abbild vom Paradies.
Beim Eintritt in diesen sogenannten Obstgarten überkam ich ein so angenehmes Gefühl der Kühle, mit welchem die dunklen Schatten, das frische, lebhafte Grün, das Rieseln eines fließenden Gewässers und der Gesang von tausend Vögeln meine Einbildungskraft ebenso sehr als meine Sinne erfüllten. Zugleich aber glaubte ich, den wildesten, einsamsten Ort der Natur vor mir zu sehen, und es kam mir vor, als sei ich der erste Sterbliche, der jemals in diese Einöde vorgedrungen sei. Überrascht, ergriffen, entzückt von einem so wenig erwarteten Schauspiel, blieb ich eine Minute regungslos stehen und rief in unwillkürlicher Begeisterung aus: »O Tinian, o Juan Fernandez!« Das Ende der Welt, Julie, liegt vor ihrer Türe. »Viele Leute finden es hier so wie Sie«, sagte sie lächelnd, »aber 20 Schritte weiter bringen Sie geschwind wieder nach Clarence zurück. Wir wollen sehen, ob die Bezauberung bei Ihnen länger dauern wird. Hier ist der nämliche Obstgarten, wo Sie ehedem spazieren gingen, wo Sie und meine Base sich mit Pfirsichen bewarfen. Sie wissen, das Gras war sehr trocken, die Bäume standen in großem Abstand und gaben wenig Schatten, Wasser aber war gar nicht vorhanden. Jetzt ist alles frisch, grün, belaubt, geschmückt, blühend, bewässert. Was glauben Sie wohl, hat es mich gekostet, es in den gegenwärtigen Stand zu bringen?
Das erfahren wir jetzt nicht, aber die Fortsetzung folgt von Jean-Jacques Rousseaus Julie oder die neue Heloise. Wir sind vielleicht die letzte Generation, die über gute Bedingungen für ein gesundes Leben verfügt. So beginnt der französische Hirnforscher und Chefredakteur der Zeitschrift Cerveau et Psycho, Sébastien Boller, einen Artikel über den Fehler im Programmcode des Menschen, der uns zu dem gefräßigen Ungeheuer macht, das die eigenen Lebensgrundlagen zerstört. Wir zitieren aus Spektrum der Wissenschaft.
In 30 Jahren wird die Welt mit dem, wie wir sie heute kennen, nichts mehr zu tun haben. Jahr für Jahr steigen die Temperaturen und der Meeresspiegel, tausende Hektar Land werden zur Wüste. Und Millionen von Menschen machen sich auf den Weg in eine neue Heimat. Dafür sind wir, die Menschen, verantwortlich. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte geht es für die Menschheit darum, das Überleben ihrer eigenen Art zu sichern. Nicht im Kampf gegen Raubtiere, Hunger oder Krankheiten, sondern gegen sich selbst. Warum handeln wir angesichts der drohenden Katastrophe weiterhin so, wie wir es immer getan haben? Die Antwort darauf findet sich tief verborgen im Inneren unseres Schädels. Das Gehirn des Menschen ist darauf programmiert, einige grundlegende Ziele zu verfolgen, die seinem Überleben dienen. Essen, sich fortpflanzen, Macht gewinnen, dabei möglichst wenig Energie aufwenden und so viele Informationen wie möglich über die Umwelt zu sammeln. Diese fünf Ziele bilden das Leitmotiv jener Gehirne, die dem unseren bei der Evolution der Arten vorangegangen sind. Und das gilt für die ersten Tiere in den Ozeanen vor einer halben Milliarde Jahren, ebenso wie heute für Unternehmer, die Tausende von Mitarbeitern führen und ihre Aktien auf dem Smartphone verwalten. Die Mechanismen, die ihre Handlungen steuern, sind simpel, robust, haben die Vergangenheit überdauert und dabei wesentliche Eigenschaften beibehalten. Das System hat sich als so effektiv erwiesen, dass es sich auf alle Wirbeltierarten übertragen hat. Im sogenannten Striatum, einer Struktur im Großhirn unterhalb der Rinde, liegen Neurone, die bei jedem überlebensförderlichen Verhalten Dopamin ausschütten und somit Lust erzeugen. Sie sind die treibende Kraft für Fische, Reptilien, Vögel und Säugetiere wie den Menschen. Allerdings ist die menschliche Großhirnrinde in den vergangenen Millionen Jahren erheblich gewachsen und viel mächtiger als die eines Fisches oder Reptils. Dank hochentwickelter Technologien, sei es für die Ernährung, den Informationsaustausch oder die Herstellung von Gütern, ist dieser Kortex heute in der Lage, dem Striatum fast alles zu bieten, was es will, manchmal ohne Aufwand. Und das Striatum zögert nicht lange, es kann sich selbst keine Grenzen setzen. Das ist in seinem Bauplan nicht angelegt. Deshalb fällt es uns schwer, uns selbst zu zügeln, wenn sich immer mehr Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung bieten. Mit Lebensmitteln oder Konsumgütern, die sozialen Status vermitteln, mit Pornografie im Internet oder mit dem Strom immer neuer Nachrichten. Unser Verhalten ist zudem Treibstoff für die Wirtschaft, die es daher nutzt und fördert. Laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation von 2016 sterben heute mehr Menschen auf der Erde an Über- als an Unterernährung. Mehr als 1,9 Milliarden Erwachsene sind übergewichtig, davon mehr als 650 Millionen fettleibig. Die Zahlen haben sich in 40 Jahren verdreifacht und bis 2030 werden voraussichtlich 38% der Menschheit übergewichtig und 20% fettleibig sein. Dass wir dem Überfluss an Nahrung so hilflos gegenüberstehen, liegt daran, dass wir darauf nie vorbereitet wurden. Die meiste Zeit auf Erden waren Nahrungsressourcen knapp. Unsere Vorfahren in der Steinzeit suchten tagelang ohne Garantie auf Erfolg nach Wurzeln, Beeren, Wild. Wer seine Beute in der Hand hielt, hatte keinen Vorteil davon, etwas übrig zu lassen. Vielmehr war derjenige im Vorteil, der am meisten aß. Er überlebte länger und konnte mehr Nachkommen zeugen. Das stellte kein Problem dar, solange die Menschheit mit anderen Tierarten um Nahrung konkurrierte und die Ressourcen begrenzt waren. Doch als wir lernten, unsere eigene Nahrung kontrolliert und nahezu unbegrenzt zu produzieren, wurden die Fressgene zu unseren größten Feinden. Sie verursachen Fettleibigkeit und damit verbundene Krankheiten wie Alzheimer-Demenz und Schlaganfälle, die heute 1,5 bzw. 6 Millionen Todesfälle pro Jahr verursachen. Und sie schaden der Umwelt, da die Überproduktion von Lebensmitteln, insbesondere von Tiernahrung, zu sehr hohen CO2-Emissionen führt, die erheblich zum Treibhauseffekt und zur globalen Erwärmung beitragen.
Und so, wie wir mit dem Essen umgehen, so gehen wir auch mit anderen Ressourcen um. Die Wirtschaft rechnet mit unserem triebhaften Verhalten und reizt unser Belohnungssystem mit allerlei Konsumgütern. Ausschnitt war das aus einem Beitrag von Sébastien Boulaire, dem Chefredakteur der französischen Zeitschrift Gehirn und Psyche. Sein Buch über den Fehler im Programm des Homo sapiens heißt Le Bac Humain. Professor Michael Madeia, Hirnforscher und wissenschaftlicher Vorstand der gemeinnützigen Else-Kröner-Fresenius-Stiftung. Guten Tag.
Guten Tag.
Sébastien Boulaire hat uns erklärt, wie unser Belohnungssystem uns dazu bringt, jedes Maß zu verlieren und im Prinzip wieder besseres Wissen zu konsumieren. Sind wir wirklich derart triebgesteuert, dass wir gar nicht vernünftig entscheiden können?
Ja, ich glaube, das ist die große Schwäche eigentlich seines Ansatzes. Er hat grundsätzlich recht, aber ich glaube, er unterschätzt die enorme Lern- und Leistungsfähigkeit des Gehirns. Und dass ein Mensch mit seinem Gehirn und dieser enormen Entwicklung der Großhirnrinde, die er betont hat, sich anders verhalten kann als ein triebgesteuertes Wesen, das zeigt ja schon jeder Vergleich mit dem Affenhaus. Also die Menschen können auch aus anderen Sachen Gewinn und Lust ziehen. Und es kann zum Beispiel auch Lust bringen, die Klimaproblematik zu beseitigen.
Das glaube ich, das macht uns Fridays for Future gerade vor. Wie funktioniert denn ein Entscheidungsprozess in unserem Gehirn? Was spielt da mit und wie läuft das ab?
Also grundsätzlich funktioniert es so wie in einem Computer. Das heißt, man gibt etwas hinein, eine Information, das wird verglichen mit dem, was dort vorhanden ist, also was gelernt wurde, Erfahrungswissen. Das wird miteinander verrechnet und es kommt zu einem Output, zu einem Ergebnis. Also es unterscheidet sich nicht grundlegend von einem Computer, aber es kommen zwei wesentliche Aspekte dazu. Zum einen hat das Gehirn einige Besonderheiten gegenüber einem Computer. Eine dieser Besonderheiten ist Entwicklung von Bewusstsein. Und das andere ist die Fähigkeit, mit der ungeheuren Leistung der Sinnesorgane fertig zu werden. Und das zweite ist etwas, möchte ich als Neurowissenschaftler auch sagen, die den Menschen eigentlich als Träger einer überdimensionalen Rechenmaschine zu charakterisieren, ist, glaube ich, ein bisschen vereinfachend und versimpelnd. Das glauben auch die Hirnforscher, die meisten Hirnforscher, die sich also auch mit den höchsten Hirnfunktionen auseinandersetzen.
Das Ganze muss bei Entscheidungen ja blitzschnell funktionieren. So schnell, dass wir dazu gerne Bauchentscheidungen sagen, weil wir dem Gehirn gar nicht zutrauen, dass es sich da eingemischt haben könnte. Wenn es die Werbung macht, hat zum Beispiel früher solche Greiftests gemacht. Da saßen Probanden vor irgendwie einem Vorhang, dann ging der auf und dann sollten sie innerhalb von Sekunden oder Millisekunden zugreifen und denn der Vorhang ging wieder zu und dann hatten sie ein Produkt in der Hand. So hat man Tests gemacht, welche Verpackungen am besten wirken. Ist das so schnell, dass das Gehirn wirklich sich entscheidet, ich nehme das und nicht das?
Ja, also ich glaube vor allem, wenn es sehr kurze oder sehr kurze Entscheidungszeiträume nur gibt, dann greifen halt solche Mechanismen, die eher aus diesen tiefen Triebstrukturen kommen, wie das in dem Artikel auch dargestellt wurde. Aber in der Regel müssen wir das ja nicht. In der Regel können wir das tun, wofür Menschen wir eigentlich berühmt sind und was wir eigentlich besonders gut tun sollten, das nicht nachdenken. Wir können uns Zeit lassen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Und Zeit lassen heißt im Gehirn, auf Gehirnebene übersetzt eigentlich, wir können verschiedene Speicher, in denen wir Erfahrung abgelegt haben, miteinander vergleichen und abwägen.
Also, wir können von der Bauchentscheidung zur Vernunftentscheidung kommen. Das Phänomen, um das wir uns heute kümmern hier in der Sendung, ist ja die gewaltige Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln in Sachen Klima. Derzeit überdeutlich. Noch nie hatten wir so viel Wissen angesammelt und noch nie war unser Handeln so weit von der aus dem Wissen erwachsenen vernünftigen Handlungsweise entfernt. Wie ändern wir das? Gibt es etwas, womit wir das Striatum überlisten können?
Ich glaube gar nicht, dass es eine Frage des Triatums ist, sondern die Entscheidungen, die jetzt gefällt werden, sind aus der Logik der einzelnen Personen durchaus auch vernünftige und rationale Entscheidungen, keine triebhaften. Das sind keine Bauchentscheidungen. Was wir als Bauchentscheidungen bezeichnen, sind auch natürlich Entscheidungen des Gehirns, aber solche, die nicht auf eine Bewusstseinsebene hinaufgelangen. Das ist hier anders. Also ich glaube, die Entscheidungen, die hier getroffen werden und auch die Entscheidung, nicht zu reagieren, ist auch eine sehr bewusste und mag aus der persönlichen, individuellen Konstellation des Entscheidungsträgers auch eine für ihn nachvollziehbare oder richtige sein. Also ich glaube, es ist keine triebhafte Entscheidung, keine Triebebene, die hier passiert, sondern einfach das Setzen falscher Akzente.
Ja, aber wir müssen ja irgendwie versuchen, um unsere Lebensgrundlage zu sichern und auch eine Zukunft für unsere Kindeskinder zu haben, dazu kommen, gemeinsam vernünftig zu handeln und uns von den einzelnen Entscheidungsgeschichten einzelner Entscheidungsträger zu entfernen. Wir müssen sozusagen eine kollektive Vernunftentscheidung treffen. Geht das?
Das ist zweifellos richtig, aber ich glaube, damit haben Sie mit dem Gehirn noch alle Möglichkeiten. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, Sie haben gerade den richtigen Begriff benutzt, Vernunft und Verantwortung sind Strukturen und sind Prinzipien, die wir mit unserem Gehirn wunderbar umsetzen können. Ich glaube, man muss halt nur dafür sorgen, dass sich manchmal die Prioritäten verschieben. Und das heißt, den Druck auf die Politik auszuüben, dass sie sehen, dass die Prioritäten auch für sie selber, sprich Machterhalt, an anderer Stelle liegt.
Okay, also wir sagen einfach, die funktionieren so und wir müssen ihnen zeigen, dass sie in Zukunft keine Wähler mehr haben, wenn Fridays for Future dann wählen darf.
So würde ich das sagen. Ich glaube nicht, dass man es jetzt, dass diese Problematik, die wir jetzt beim Klimaschutz haben, dieses Nichthandeln auf die Strukturen des Gehirns zurückgeführt werden können. Das ist zu einfach. Jeder Mensch hat seine Verantwortung, seine Vernunft und kann sein Gehirn auch in dieser Hinsicht einsetzen.
Und auch seine Entscheidungen revidieren und anders handeln.
Absolut. Das ist eine absolute Stärke natürlich auch des menschlichen Gehirns, muss man sagen.
Professor Michael Madeja, Hirnforscher und wissenschaftlicher Vorstand der gemeinnützigen Else-Kröner-Fresenius-Stiftung. Recht herzlichen Dank. Kollaps Klima, von der Unfähigkeit umzudenken, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Jean-Jacques Rousseau und Julie oder die neue Héloïse.
Mit wahrem Entzücken begann ich diesen so verwandelten Obstgarten zu durchstreifen und sah ich auch keine exotischen Gewächse und Pflanzen, wie sie in Indien wachsen, so fand ich doch die Einheimischen so geordnet und vereint, dass sie eine heitere und angenehmere Wirkung hervorbrachten. Der grüne, dichte, aber kurze Rasen war mit wilden Thymian, Balsamkraut, Majoran und anderen wohlriechenden Kräutern vermischt. Man sah darunter 1000 Feldblumen hervorschimmern, unter welchen das Auge mit Verwunderung Gartenblumen entdeckte, die mit den anderen wild zu wachsen schienen. Von Zeit zu Zeit fand ich dunkle Gebüsche, gleich dem dichtesten Walde, den Sonnenstrahlen undurchdringlich. Sie bestanden aus Bäumen von geschmeidigstem Holze. An den offenen Stellen entdeckte ich hier und da ohne Ordnung und ohne Symmetrie Rosenbüsche, Himbeersträucher, Johannisbeeren, Fliedergesträuch, Haselsträucher, Holunder, wilden Jasmin, Ginster, Klee, welche die Erde schmückten und ihr das Aussehen von Brachland gaben. Ich folgte unregelmäßig gewundenen Lustgängen, die mit diesen blühenden Büschen auf beiden Seiten eingefasst und mit 1000 Girlanden von wildem Wein, Hopfen, weißer Winde, Zaunrüben, Waldreben und anderen Pflanzen dieser Art bedeckt waren, unter welche sich zu mischen auch Geißblatt und Jasmin nicht verschmähten.
Fortsetzung folgt. Zurück aus dem schönen Garten in die harte Realität schauen wir auf das Land mit dem höchsten Ausstoß an Treibhausgasen pro Kopf weltweit, auf die USA. Dort waltet Donald Trump, ein Präsident, der den Klimawandel im Zweifel leugnet und sich damit auch gegen einen Teil der US-Bundesstaaten und eine ganze Phalanx von Städten in den USA stellt, die eigentlich weiter zum Pariser Klimaschutzabkommen stehen und auch Kontakt zu der UNO-Organisation dahinter halten. Nicht so ihr Präsident. Arthur Landwehr aus Washington.
Manchmal ist es schon überraschend, was Donald Trump sagt. So gab es diesen Moment im Juni in einem Interview zur Klimapolitik, als Trump die USA zu einem der saubersten Länder der Erde erklärte. Die USA haben mit das sauberste Klima, sagen die Statistiken, und ich bin auch dafür. Ich will das beste, das sauberste Wasser, kristallsauber. Interessant ist die Aussage auch deshalb, weil er nach seiner Haltung zum Klimawandel gefragt wurde, mit dem das alles nichts zu tun hat. Glauben Sie, dass sich das Klima ändert? Fragt der Reporter nach. Ich glaube, dass sich das Wetter ändert. Es ändert sich in beide Richtungen. Es wurde mal globale Erwärmung genannt und das stimmte nicht. Dann hieß es Klimawandel und jetzt ist es Extremwetter. Eines war und ist für den amerikanischen Präsidenten klar. Klimapolitik, wie sie sein Vorgänger Barack Obama betrieben hat, schadet der amerikanischen Wirtschaft, ist Gift für Arbeitsplätze. Und er weiß, dass er seinen Wahlsieg auch denjenigen in den Kohle- und Stahlregionen der USA verdankt, denen er die Rückkehr zu mehr fossiler Energie und weniger Umweltregeln versprochen hat, die wegen ihrer Jobs in alten Industrien auf ihn bauten. Und er wurde aktiv, stieg aus dem Pariser Klimaabkommen aus. In der Folge blockierten die USA jedes internationale Abkommen, das sie in irgendeiner Weise bei Öl, Gas oder Kohle einschränkte. Trump nahm Obamas Klimagesetze eins nach dem anderen zurück. In Teilen von Nationalparks darf zum Beispiel auch wieder nach Öl und Gas gebohrt werden. Besonders ärgerlich wird Trump, wenn seine eigenen Behörden Studien veröffentlichen, in denen der Mensch für die Klimaerwärmung verantwortlich gemacht wird. Die New York Times-Reporterin Coral Davenport berichtet, dass Wissenschaftlern in den staatlichen Behörden jetzt verboten ist, die Folgen von Klimaveränderung über das Jahr 2040 hinaus darzustellen.
All of the scientific reports it does to essentially stop consideration of the impact of increasing greenhouse gases after the year 2040.
Der Grund sei klar. Die wirklich dramatischen Folgen zeigen die Computermodelle ab 2050. Im Weißen Haus wurde zudem in diesem Jahr eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe eingesetzt, die noch einmal untersuchen soll, ob Klimaerwärmung wirklich etwas mit Kohlendioxid in der Atmosphäre zu tun hat. In der Arbeitsgruppe nur Wissenschaftler, die dies bisher geleugnet haben. Gegen Trumps Klimapolitik regt sich allerdings auch massiver Widerstand in der Politik, vor allem aber auch in der Wirtschaft. Prognosen sagen dramatische Kosten und damit Verluste voraus. Wenn der Meeresspiegel steigt, sind vor allem die wohlhabenden Küstenregionen betroffen, so der demokratische Senator Sheldon Whitehouse.
Some coastal communities.
Manche Küstenregionen stehen vor jährlichen Verlusten von bis zu 15% Bruttoinlandsprodukt bis zum Ende des Jahrhunderts.
By the end of the century.
Aber auch viele Industrieunternehmen wollen lieber klare, verlässliche und international gültige Regeln. Sonst haben sie Probleme beim Export und könnten zudem von technischer Entwicklung abgehängt werden. Und deshalb drängen sie Trump, im Pariser Klimaabkommen zu bleiben.
Martin Kollmar, Professor für Volkswirtschaftslehre und Direktor des Instituts für Wirtschaftsethik in St. Gallen in der Schweiz. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwind.
Viele Unternehmen auch in den USA fordern, dass das Land weiter zum Pariser Klimaschutzabkommen steht. Wie eben gehört, stellen sich damit gegen den Präsidenten und fordern Verlässlichkeit bei den Klimazielen. Das hören wir aus den USA. Gleichzeitig ist unser Wirtschaften ganz klar auf den bereits angesprochenen Fehler im Programmcode unseres Gehirns ausgerichtet. Die Unternehmen leben davon, dass wir immer mehr konsumieren und unersättlich sind, also unvernünftig. Gibt es auch ein vernünftiges Wirtschaften?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, es ist ja in unserem tiefen Eigeninteresse, dass wir auch in den nächsten Generationen, in den nächsten Jahrzehnten hinweg noch ein gutes Leben führen können. Die Frage ist halt, warum sind heute die Anreize so, dass das offensichtlicherweise nicht gelingt? Und vielleicht zu Ihrem Beitrag zuvor, also ich sehe das ganz genauso in meinen Gesprächen mit Managern von offensichtlichen Unternehmen, ist es so, dort ist eine große Besorgnis da. Die Frage ist nur, wie schafft man es dort, zu einem vernünftigen Handeln zu kommen?
Bislang ist aber doch alles bei uns auf Wachstum ausgerichtet. In der Wirtschaft, in der Landwirtschaft, überall soll alles schneller gehen, größer werden, mehr werden. Es muss immer mehr sein und es muss in immer kürzeren Zeitabständen immer etwas Neues her. Ist eine Wirtschaft vorstellbar, die grundsätzlich anders funktioniert?
Ja, was wir natürlich hier hineinnehmen müssen, ist, dass wir bei dem globalen Problem der Klimakrise und auch des Artenverlustes, dass wir ein Problem der Organisation kollektiven Handelns haben. Das heißt sozusagen, jeder einzelne Akteur ist in seiner Systemlogik gebunden und das führt zu Anreizen, die dann auf der Systemebene dysfunktional sind, die dazu führen, dass wir eben unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören. Das heißt, wenn man das Problem adressieren möchte, dann muss man es auf der Systemebene adressieren. Und aus meiner Sicht gibt es da im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder eine staatliche Regulierung, das ist in Zeiten globalisierter Märkte schwierig, weil wir eben Nationalstaaten auf der einen Seite haben und globalisierte Industrien auf der anderen. Aber es ist ein erster wichtiger Schritt, also klassische Regulierung von solchen Märkten. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch Selbstverpflichtung von Unternehmen. Das heißt, Unternehmen selber können versuchen, sozusagen durch koordiniertes Verhalten Innovationen umzusetzen, andere Wirtschaftsformen umzusetzen, ohne sich gleichzeitig wirtschaftlich ins Aus zu manövrieren. Also das wären aus meiner Sicht die beiden Ansatzpunkte hier.
Michael Madea, der Hirnforscher, hat ja eben gesagt, man kann sich, auch Einzelne können sich vernünftig verhalten und man muss denen, die es nicht tun, für das Kollektiv mitdenken, dann eben sagen, dass es Konsequenzen für sie haben wird. Wenn wir jetzt den Unternehmen, die Konsumgüter herstellen und immer mehr Tinnef auf den Markt werfen, sagen, es wird eine Generation geben und die gibt es schon, die euch diesen ganzen Kram nicht mehr abkaufen wird, hilft das?
Naja, ich glaube, das wissen sehr, sehr viele Manager schon sehr, sehr gut. Sie sind halt trotzdem in der Quartalszahlenlogik gebunden. Das heißt, sie müssen auf internationalen Kapitalmärkten Rendite machen und so weiter und so weiter. Wie bekommen wir hier den Weg daraus, dass man eine Langfristorientierung der Wirtschaft bekommt? Und das geht eben nur durch eine Änderung der Spielregeln in solchen Industrien. Nicht ein einzelnes Unternehmen unter Bedingungen des Wettbewerbs kann sein Verhalten nicht wirklich effektiv verändern. Das ist einfach, das ist zu klein, zu wenig mächtig. Es braucht irgendwie auf der Spielregelebene eine Intervention. Aber auch da wird es kompliziert, weil am Ende muss das an der Wahlurne entschieden werden und dann zeigt sozusagen der Finger auf uns alle zurück, nämlich als Wählerinnen und Wähler müssen wir dann auch für eine solche Politik stimmen. Das ist kompliziert.
Eigentlich sind es nur etwas mehr als 100 Unternehmen weltweit, die für mehr als 70% der Treibhausemissionen verantwortlich sind. Kann man da nicht die Notbremse ziehen? Also die Norweger haben das vorgemacht, die haben ihren Energiekonzern verstaatlicht.
Ja, genau. Ich meine, das wäre natürlich ein interessanter, wenn auch sozusagen radikal erscheinender Ansatz, dass man tatsächlich zum Beispiel die großen Energieerzeuger, die für die Emissionen zuständig sind, einfach tatsächlich verstaatlicht. Diese Idee eines Eingriffes in die Wirtschaftsfreiheit, die damit einhergeht, das mag jetzt Liberale auf die Palme bringen, aber gleichzeitig wissen wir haben keine effizienten Märkte, wir haben externe Effekte von einem Ausmaß, das von dem wir einfach bisher nicht Bescheid wussten. Und diese externen Effekte, die müssen wir in den Griff bekommen. Also sind auch im Ernstfall Verstaatlichungen von den zentralen Verschmutzern denkbar und meiner Meinung nach notwendig.
Muss es auf der anderen Seite auch bei uns als Konsumenten umgedacht werden? Ich glaube, das muss es. Ist es vorstellbar, dass wir unsere Gier umprogrammieren? Es gibt eine, und ich zitiere nochmal Sébastien Boller, den französischen Hirnforscher, in der Therapie von Fettleibigkeit gibt es einen sehr erfolgreichen Achtsamkeitsübung. Da wird den Patienten eine Rosine gereicht, eine, die sie erst einmal nur betrachten dürfen, dann dürfen sie an ihr riechen, dann dürfen sie sie in den Mund nehmen, ohne zu kauen und ohne zu schlucken und dann lernen sie den Geschmack neu kennen. Vielen hilft das, bewusster zu essen und dann auch weniger zu essen. Also das ist eine Adipositas-Therapie. Könnte es so eine Adipositas-Therapie von Achtsamkeit für uns alle als Konsumenten geben?
Ja, das ist eine ganz, ganz interessante Frage und ein interessanter Ansatz. Vielleicht, bevor ich darauf eingehe, ich glaube nicht, dass nur individuelles Verhalten genügen wird. Aber individuelles Verhalten ist natürlich ein wichtiger Schlüssel auch zum Erfolg. Und was wir eben sehen aus diesen ganzen Studien, die dort auch zitiert wurden, eben im Bereich Adipositas und so weiter, ist es eben so, dass wir heute eine ganz neue Form von Knappheit haben. Nicht? Der Mensch ist jahrtausende lang sozusagen, war ja froh, wenn er seine 2000 Kalorien bekam. Da sind wir heute nicht mehr. Das heißt, da sehe ich eigentlich eine riesige Chance, dass wir auf der einen Seite ein besseres Leben führen können, indem wir kritisch hinterfragen, was wir eigentlich tun, wo wir unseren Lebenssinn suchen, wie wir konsumieren und so weiter und gleichzeitig damit auch noch etwas Gutes tun für das Klima. Das heißt, wir sehen momentan eine, wie man manchmal sagt, Win-Win-Situation. Wenn wir nur kritisch auf unser eigenes Verhalten schauen und dann zum Beispiel durch Achtsamkeitspraktiken oder wie auch immer verstehen, dass wir unser Leben verändern können, ohne dass es uns schlechter geht. Denn ich glaube, diese Angst, die muss man thematisieren, dass die Menschen glauben, jede Veränderung ihres Lebens ist eine Verschlechterung. Da gibt es keinerlei wissenschaftliche Hinweise darauf. Die Lebenszufriedenheitsforschung und wo sie auch hinschauen, zeigt das Gegenteil.
Professor Martin Kollmar, der Direktor des Instituts für Wirtschaftsethik in St. Gallen. Recht herzlichen Dank. Kollaps Klima, von der Unfähigkeit umzudenken, der Tag in H2 Kultur. Und wir gehen noch einmal mit Jean-Jacques Rousseau in den Garten von Julie.
Je länger ich diesen freundlichen Ort der Ruhe durchstreifte, desto mehr steigerte sich in mir das köstliche Gefühl, das ich meiner bemächtigt hatte, als ich ihn betrat. Die Neugier aber hielt mich ganz in Atem. Ich war begieriger, die Gegenstände zu sehen, als die Eindrücke, die sie hervorriefen, zu untersuchen, und überließ mich mit Vergnügen dieser verzaubernden Betrachtung, ohne dass ich mir die Mühe gab, darüber nachzudenken. Frau von Wohlmar aber weckte mich aus meiner Träumerei, fasste mich unter den Arm und sprach: Alles, was Sie hier sehen, ist bloß pflanzliche, unbeseelte Natur. Man mag tun, was man will, so hinterlässt sie doch allzeit ein Gefühl von Einsamkeit, das schwermütig macht. Kommen Sie und sehen Sie die fühlende und beseelte Natur. Sie bereiten mich auf eine neue Überraschung vor, sagte ich. Ich höre ein lautes, wirres Zwitschern und sehe doch wenige Vögel. Vermutlich haben Sie ein Vogelhaus. Es ist wahr, sprach sie. Kommen Sie mit hin. Wir gingen über 1000 verschlungene Wege zu dem tiefer liegenden Teile des Obstgartens hinab, wo ich alle Wasserläufe in einem hübschen Bach zusammenfließen sah, der ganz still zwischen zwei Reihen alter, oft geschnittener Weiden dahinfloss. Ihre hohlen und halbkahlen Häupter bildeten eine Art von Vasen, aus welchen sich dichte Büschel von Geißblatt herauswanden, von denen ein Teil mit den Zweigen verschlungen war, der andere aber mit Anmut entlang des Baches herabhing. Dicht an der äußersten Einfriedigung stand ein kleiner Wasserbehälter mit Gras, Binsen und Schilf eingefasst, der den Vögeln zum Trinken diente und der den letzten Sammelpunkt dieses so kostbaren und wohlgenutzten Wassers bildete.
Und wir gehen noch einmal aus dem Garten zurück zu den Hiobsbotschaften. Vorgestern war es eine zum Regenwald. Noch nie ist der im Amazonasgebiet so schnell abgeholzt worden wie jetzt. Unser Korrespondent Ivo Maroschik nennt deshalb seine Reportage auch Angriff auf den Regenwald. Beginnt aber auch, wie eben gehört, mit einer noch vorhandenen Idylle.
Sonnenuntergang am Rio Xingu, einem der großen Nebenflüsse des Amazonas. Kleine Kinder baden, daneben waschen ihre Mütter die Wäsche im Fluss. Eine Gruppe Papageien zieht über den Wald. Schwarze Geier schreiten und flattern zwischen den Hütten herum, auf der Suche nach Essensresten. Das Dorf Apitarewa liegt mitten im Urwald. Die Menschen hier leben im und vom Wald. Verbindung nach außen gibt es nur über ein Funkgerät in der Versammlungshütte und eine Telefonzelle mit Satellitenanbindung. Die einen sprechen von der grünen Hölle, die anderen vom letzten Paradies. Üppig, grün und undurchdringlich umgibt der Amazonas-Regenwald das Dorf. Die Hälfte des noch verbliebenen Tropenwalds der Erde wächst hier im Amazonasbecken. Nirgends auf der Welt ist der Artenreichtum an Pflanzen und Tieren so groß wie hier. Die Tiere verstecken sich gut im Blätterdickicht. Auf den Baumriesen wachsen Lianen und Bromelien. Dabei müsste es eigentlich ein karges Land sein. Der Boden enthält kaum Nährstoffe. Aber die Konkurrenz um diese wenigen Nährstoffe hat die Evolution zu Höchstleistungen angetrieben. Man sollte allerdings nicht stehen bleiben, um diesen Wald zu bewundern, denn dann stürzen sich sofort Mückenschwärme auf den Besucher. Noch ist der Wald an diesem Abschnitt des Rio Xingu intakt. Doch der Eindruck täuscht, er ist in großer Gefahr. Goldsucher und Holzfäller kommen dem Dorf immer näher. Anton Curioso, der im Dorf den indigenen Missionsrat Simi vertritt, sagt: Seit dem Antritt der neuen Regierung haben diese Aktivitäten enorm zugenommen. Früher hieß es, irgendwo in der Nähe des Reservats wird nach Gold geschürft. Heute sprechen wir von einer ganzen Reihe von Abbaustätten. An den Flussufern sieht man überall die Flöße der Goldsucher. Der Cacique, also der Häuptling des Dorfs, startet das Motorboot und fährt flussaufwärts. Nur wenige Kilometer südlich seines Dorfes haben Rinderzüchter schon angefangen, riesige Flächen abzuholzen. Hier ragen verkohlte Baumstummel in den Himmel, dahinter regelrechte Krater, wo Goldsucher sich durch den Boden wühlen. Hier wird abgeholzt. Goldschürfer und Holzfäller dringen in unser indigenen Reservat ein. Und diese neue Regierung von Bolsonaro ermutigt die Großgrundbesitzer sogar noch, in unser Gebiet einzudringen. Und sie holzen sehr viel Primärwald ab. Das Muster ist dabei immer dasselbe. Erst kommen Holzfäller und Kleinbauern, dann Goldsucher und Großbauern, am Schluss dann noch die Sojabarone, die die Weideflächen in riesige Plantagen umwandeln wollen. Die neuesten Zahlen sind dramatisch und alarmierend. Allein im Monat Juli wurden 2250 Quadratkilometer Wald gerodet. Das geht aus den Satellitendaten des Brasilianischen Instituts für Weltraumforschung hervor. Das entspricht schon fast der Fläche des Saarlands in einem Monat. Und es belegt eine deutliche Zunahme. Im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres hat sich die Zahl der Abholzungsalarmmeldungen fast vervierfacht und damit auch die gerodete Fläche. Besonders betroffen ist der Bundesstaat Pará. Und das bedeutet, auch das Dorf Apitarewa könnte in wenigen Jahren statt von üppigem Wald von Viehweiden und Sojafeldern umgeben sein.
Das sind die Nachrichten, die uns erreichen, während der Weltklimarat in Genf uns erzählt, wie sehr wir die Welt verwüsten, wie sehr wir sie schon verwüstet haben, wie wir Klimaflüchtlinge produzieren und unsere Lebensgrundlage vernichten, den fruchtbaren Boden. Helena Marschall, 17 Jahre alte Schülerin von Fridays for Future Frankfurt und in Dortmund ans Handy gegangen, wo sie noch dabei ist, mit anderen die Hinterlassenschaften des ersten deutschen Sommerkongresses der Bewegung abzubauen. Hallo Frau Marschall.
Hallo.
Sie machen sich viel Arbeit mit Diskussionen, mit Kongressen, mit der Organisation von Streiks, mit Demonstrationen. Und Sie haben das Thema Klimaschutz ganz oben auf die politische Agenda gesetzt. So weit sind Sie gekommen, so gut. Aber haben Sie auch den Eindruck, etwas Reales, etwas Greifbares erreichen zu können angesichts der Nachrichten wie eben der aus Brasilien?
Also Fridays for Future hat die Diskussion um die Klimakrise extrem verstärkt und das ist ja schon mal mega wichtig, weil wenn wir noch nicht mal über eine Krise sprechen, können wir sie auch nicht bekämpfen. Aber durch die ganzen Diskussionen und durch die Worte allein wird halt kein Gramm CO2 eingespart und das brauchen wir jetzt. Jetzt brauchen wir Maßnahmen. Aber es sieht ja so aus, als würden wir da auf einem ganz guten Weg sein. Und wenn wir weiter auf die Straße gehen und weiterhin Druck aufbauen, dann ist das der nächste Schritt und der muss auch passieren.
Sie haben in Dortmund und jetzt auch bei dem Europäischen Kongress ja auch mit Wissenschaftlern gesprochen, auch in Dortmund mit dem Chef der Wirtschaftsweisen als Diskussionspartner. Wir haben darüber berichtet, dass er bei den Forderungen eigentlich mit Ihnen ganz konform geht. Er will einen Preis für den CO2-Ausstoß, also CO2 soll was kosten. Er will einen früheren Kohleausstieg. Dann aber sagte er, zumindest bei uns ins Mikrofon, so schnell wie die Fridays for Future-Leute das wollen, geht das nicht. Die sind ihm zu radikal. Verstehen Sie seine Position?
Ich verstehe, dass Menschen Angst haben vor Veränderungen. Ich habe genauso Angst vor Veränderungen, aber ich habe Angst vor der Veränderung unseres Klimas und vor der Verschwindung unserer Lebensgrundlage. Und da brauchen wir halt eben die kleinen Veränderungen. Wir brauchen eine schnelle CO2-Bepreisung. Wir brauchen Maßnahmen, die jetzt eingesetzt werden, damit die großen Veränderungen, die unseres Klimas, gar nicht so stark ausfallen.
Und was ist, wenn jetzt im September das Klimakabinett tagt, das es ja immerhin gibt, und wieder nichts dabei herauskommt? Kein wirksamer Preis auf Treibhausgase, kein früherer Kohleausstieg. Wie lange halten Sie das durch, freitags auf die Straße statt in die Schule zu gehen?
Also wir müssen weiterhin durchhalten und wir werden natürlich auch am 20. September, zufällig auch der Tag, wo die Kohlekommission ihr Ergebnis vorstellt, einen internationalen Streik starten. Das ist nämlich auch wenige Tage vor der Weltklimakonferenz in New York. Und wenn dann nichts passiert, dann wird einfach eine Frustration wachsen und dann wird das natürlich sehr, sehr enttäuschend sein, aber nicht die Notwendigkeit dieser Streiks wegnehmen. Wir werden deswegen gerade noch härter protestieren müssen und noch lauter sein müssen, bis etwas passiert. Weil ich meine, der IPCC-Report ist ja heute rausgekommen und die UN sagt uns, wir haben nur noch 18 Monate, um effektive Klimaschutzmaßnahmen durchzusetzen. Und diese Fakten lesen wir und diese Fakten machen uns Angst und diese Fakten treiben uns auf die Straßen. Und ich glaube, wir wünschen uns, dass diese Tatsachen den Politikerinnen und den Gesetzgeberinnen genauso viel Angst und genauso viel irgendwie Geschwindigkeit geben wie uns.
Das ist das, was Greta Thunberg gesagt hat in Berlin auch. Wir brauchen Panik und wir wollen Panik verbreiten. Aber was ist mit wenn es nicht klappt? Die haben eben die Frustration angesprochen, die dann steigen wird. Glauben Sie, dass Sie genügend Frustrationstoleranz haben, um es zu schaffen, Geduld mit der Politik aufzubringen?
Das wird sich irgendwie herausstellen. Also bis jetzt hat es ja ganz gut geklappt. Ich meine, wir streiken nachher immerhin schon über 8 Monate und es ist noch nichts passiert und wir halten durch und wir machen weiter. Und da war der Sommerkongress zum Beispiel sehr wichtig, damit wir alle nochmal irgendwie Motivation tanken konnten und sehen konnten, dass wir sehen vielleicht noch nicht so die Ergebnisse, die wir uns wünschen, aber wir sind viele und wir sind stark und wir machen weiter. Und ich glaube, diese Motivation zählt es beizubehalten und die müssen wir irgendwie immer wieder finden und immer wieder weitermachen, bis wir die Maßnahmen sehen, die wir brauchen.
Wie geht das eigentlich? Was ist eigentlich mit der Belastung derer, die das alles organisieren, so zum Beispiel Sie? Organisation, Demonstrationen, Schulstoff, der nachgeholt werden will, wie passt das alles in Ihr Leben?
Irgendwie macht man es dann schon möglich. Also man denkt irgendwie, der Tag hat nur 24 Stunden, aber manchmal hat er vielleicht mehr, wenn man es will. Und das ist natürlich ein unheimlicher Stress und das nimmt einem in gewissermaßen schon so die Jugend weg. Also ich würde mir lieber Sorgen machen über meinen nächsten Geschichts über meine nächste Geschichtsklausur, anstatt über die Ergebnisse des Special Reports vom IPCC. Aber das ist nun mal so. Wir wurden durch das Nichthandeln der Politik in diese Situation gezwängt und wir müssen jetzt diese Last tragen, weil sie irgendwie die Politiker und Politikerinnen nicht tragen. Und dann müssen wir es eben selbst machen. Und das ist ein unheimlicher Stress und es ist eine unheimliche Belastung. Und wir hatten schon Menschen mit Burnout, die 16 sind, die 17 sind. Und das sollte überhaupt nicht so sein. Aber durch das Nichthandeln der Politik sind wir irgendwie an diese Stelle gekommen. Und irgendwie kommt man dann doch damit klar, nimmt sich halt dann mal einen Moment und versucht auf sich selbst zu achten.
Sie sind jetzt 17, nächstes Jahr dürfen Sie wählen. Ändert das etwas?
Bedingterweise. Also wenn ich wählen kann, dann habe ich zumindest eine andere Art Einfluss zu nehmen auf die Politik, eine andere Art, irgendwie gehört zu werden. Aber das reicht nicht. Also nächstes Jahr kann ich dann auf andere Art Einfluss nehmen, aber ich kann nicht ein Jahr warten, bis etwas passiert. Weil dieses nächste Jahr ist halt eben das wichtigste Jahr. Und dann kann ich nicht einfach Pause machen und warten, bis ich wählen kann.
Helena Marschall, recht herzlichen Dank. Kollaps Klima, von der Unfähigkeit umzudenken. So haben wir den Tag heute überschrieben. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns wie immer nachhören in der ARD Audio App oder bei hr2kultur.de. Und morgen an dieser Stelle Barbara Pieroth für Sie. Tschüss.